Ain't no sunshine when you're gone. It's not warm when you're away. Ain't no sunshine when you're gone. Hallo Sebastian.
Ain't no sunshine. Ja, ist auch nicht besser, ne? Hallo Andreas. Willkommen.
Willkommen. Herzlich willkommen auch an die Zuhörer zu Football Bloody Hell Episode 42.
Das war diesmal richtig. Ich gratuliere dir.
Vielen Dank. Ich habe jetzt auch nachgeschaut extra, deswegen.
Das hat es beim letzten Mal auch und hast trotzdem verkackt.
Ah ja, stimmt. direkt mal kurz, den gewieften Zuschauern wird es auf, ich sage immer Zuschauer, niemand schaut uns zu, hoffe ich zumindest. Ich sitze nämlich hier in Unterbuchse. Nein, das stimmt nicht. Dem gewieften Zuhörer wird es aufgefallen sein. Ich habe nicht gesagt, Folge FBH, Football Bloody Hell Original oder Express, weil. Und das haben wir letzte Woche in der Instagram-Story schon angeteasert. Wir haben festgestellt, von zwei Seiten ist es gerade ein bisschen viel mit dem Podcasten. Einerseits für uns mit dem Aufnehmen, vor allem der Tatsache geschuldet, dass wir das aktuelle Fußballgeschehen jetzt gar nicht mehr so im Detail verfolgen können und wollen, wie wir das früher gemacht haben. Und andererseits glauben wir, dass auch sowohl, das sehen wir auch an den Zahlen und auch an dem Feedback, das wir bekommen haben, dass sowohl die Bereitschaft oder die Zeit, auch Podcasts zu hören, momentan ohnehin nicht so groß ist durch Corona und durch das wegfallende Pendeln und die Leute auch immer weniger am aktuellen Fußballgeschehen haben. Deswegen uns jetzt erstmal entschieden haben, die Frequenz zu reduzieren und alle zwei Wochen eine normale Folge aufzunehmen. Richtig?
Ja, das ist korrekt. Also das Feedback habe ich auch, nachdem wir das gepostet hatten, nochmal von zwei, drei Leuten bekommen, dass die das als sinnvoll ansehen, weil die auch sagten, man hört im Moment erstens nicht so viel Podcast. Mein Bruder sagt auch nochmal, dass das Thema Fußball halt echt gerade ja auch schwieriger ist, dass man nicht mehr so hinterher ist. Von daher ist das, glaube ich, auch um uns selber natürlich ein bisschen zu entlasten, eine ganz gute Entscheidung, weil unabhängig davon, dass die Frequenz halt für uns hoch ist, was ja der ausschlaggebende Punkt war, war auch, dadurch, dass man sich nicht mehr so damit beschäftigen möchte, aktuell, oder oft einfach nicht die Lust dazu hat, fällt es halt schwer, darüber zu reden. Und ich habe dann auch gesagt, das hatte ich ja dir gesagt, naja, ich kann halt nicht jede Woche hier reingehen und sagen, ich habe keinen Bock auf Fußball, wenn man einen Fußball-Podcast hat. Das ist halt ein bisschen der falsche Ansatz, sondern ich sollte mich dann schon damit beschäftigen. Und dann muss man das vielleicht einfach ein bisschen entzerren gerade. Plus, was auch nochmal ein Grund war, dass wir auch ein bisschen mehr Zeit für uns haben wollten. Dass wir, wenn wir mal die Woche dann nicht aufnehmen, uns auch vielleicht irgendwie mal so quatschen, unabhängig von Fußball, weil das ist dann bedingt durch Corona natürlich auch ein bisschen schwieriger geworden, wenn man dann diesen Druck im Nacken hat, aufnehmen zu müssen, kam das dann schon mal ein bisschen zu kurz.
So ist es. Plus unsere Jobs fordern uns derzeit auch relativ und solange uns das hier noch nicht das Butterbrot bezahlt, ihr habt gemerkt.
Auch da wieder der Hinweis, ihr könnt uns gerne einfach Geld überweisen, dann
ja,
nehmen wir auch jede Woche auf.
Ja, das geht ja eben nicht, da müssen wir schon unsere Adressen von PayPal und sowas posten. Nein, aber Spaß beiseite, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Wir gucken jetzt mal, wie es läuft. Lasst uns gerne Feedback da, wir bekommen, wie gesagt, immer sehr vereinzelt Feedback, aber je mehr wir bekommen, desto eher können wir natürlich auch darauf reagieren, ob unser Eindruck auch richtig ist, letztlich. Aber jetzt ist es erstmal so.
Auch gerne Feedback, wo du gerade bei dem Thema bist. Zu dem, wie wir aktuell Sachen ja wiedergeben, also gerade so was diese History-Sachen und neuer Verein und sowas angeht. Wir haben auch gemerkt, okay, wir machen das sehr einseitig, also dass einer was vorträgt, den anderen ein bisschen zuhört und mal was dazu sagt. Wir versuchen das ein bisschen aufzubrechen, also so, dass es auch wieder mehr Diskussion wird. Aber auch da gerne immer Feedback, wie das gefällt, was wir anders machen könnten. Vielleicht Sachen, wo wir denken, boah, das macht den Leuten keinen Spaß, sehen wir vielleicht falsch und euch macht das Spaß, also lasst es uns gerne wissen.
Oder andersrum.
Ja. Oder andersrum, nee. Wir denken, das ist total cool und es ist halt scheiße. Ja, es ist tatsächlich ja auch so.
So kann das natürlich sein. Da hat es geklingelt. Da kommt der
DHL. Ja, da kommt das Essen.
Was gibt's denn?
Nudeln.
Ihr bestellt Nudeln?
Ja, ich hatte heute keine Zeit. Wir hatten heute keine Zeit zu kochen.
Ja, wieso? Ja, bestell doch was Geiles. Nudeln.
Aber was ist denn bei Nudeln nicht geil?
Ja, Nudeln sind geil, aber Nudeln bestellen ist so das Unsinnigste auf der ganzen Welt.
Sag mal.
Was für Nudeln hast du denn bestellen?
Überbackene Nudeln mit Champignons, ja. Brokkoli, was ist da noch drin? Spinat. Also ein vegetarischer Auflauf quasi.
Na, freut sich der Kardiologe. Das ist aber auch was anderes als.
Sag mal! Wenn du Asia oder Indisch isst, dass das so viel besser fetthaltig ist oder so?
Tatsächlich ja. Aber darum ging es gar nicht. Ich dachte jetzt, also es ist ja dann auch ein Auflauf und keine, ich finde immer, also ich finde so Blödsinn, Spaghetti Napoli zu bestellen zum Beispiel. Aber hey, jedem das seine. Ne? Manche Leute machen das auch. Du, ich wollte dich mal was fragen. Bist du eigentlich schon beim Friseur gewesen?
Mhm. Heute Morgen.
Wirklich?
Ja.
Ich wusste das nicht, war nicht abgesprochen. Ich dachte, dass ich bin immer so ein bisschen, ich habe heute mal auf der Arbeit auch die Augen aufgehalten im Call, in der größeren Runde, wie viele Leute, ich glaube, es betrifft ja vor allem Männer, da schon irgendwie die Chance genutzt haben, seit gestern endlich zum Friseur zu gehen. Es waren nicht so viele und ich dachte auch so, ich habe ja jetzt keinen Bock, die ersten zwei Tage zu gehen. Aber jeder Tag, wo die Friseure auf sind und ich mich im Spiegel anschaue, muss ich sagen, wächst mein Schuldgefühl gegenüber allen Menschen, die mich so ertragen müssen.
Naja, ich meine, da wurde bei dir schon Hand angelegt und das sah doch eigentlich ganz gut aus.
Ja, aber ist schon wieder nachgewachsen. Es guckt schon wieder überall aus der Kappe raus. Es ist wirklich,
Spaß. Ist ein richtig guter Fußball-Podcast. Wir unterhalten uns über Essensbestellungen und Friseure.
Ja, dann reden wir doch mal über Fußball. Hast du mitbekommen, was ich zum Beginn der Folge hier gemacht habe? Ist dir das aufgefallen?
Nee, du hast gesungen, aber ich konnte es nicht zuordnen. Ich habe versucht, es zuzuordnen. Ich habe es auch nicht geschafft.
Ah, okay. Ich habe ja nicht gesungen, sondern
also
ich habe ja...
Also das Ecken Sunshine, dann hast du, ja...
Zitiert. Sehr emotionslos in die Kamera und ins Mikrofon gesprochen, richtig?
Das hast du gemacht, ja.
Würdest du das als emotionslos beschreiben oder würdest du sagen, total. Mensch, wenn der das da jetzt so zum Besten gibt, da bin ich aber gleich emotionalisiert?
Nee.
So. Und erstaunlich, dass du es nicht mitbekommen hast.
Mhm. Da war wohl noch was in der Spur, was da nicht hingehört.
Also es ist nicht das Doch, eigentlich ist es tatsächlich auch mein Bloody Hell der Woche, witzigerweise. Na komm, kommen wir direkt dazu. Nein, aber tatsächlich es erstaunt mich, dass du es nicht mitbekommen hast, bei Twitter ging es rum. Es wurde sehr ironisch geteilt und zwar hat der FC Bayern München ein Video auf Twitter gepostet, das quasi das Thema aufgreift, ihr Fans fehlt uns im Stadion. Und es kamen Spieler zu Wort, ich glaube Kimmich, Sané und
der Sahne.
Ich weiß gar nicht, wer der Letzte war, der dann noch mitgesprochen hat. Auf jeden Fall waren sie dann so im Stadion und haben dann eben auf diese sehr apathische Art und Weise dieses Lied gesprochen. Und das Ganze war komplett sponsert. Also es war halt ein Werbespot für Qatar Airlines. Doch. Heißt das Qatar Airlines? Ja, Qatar Airlines.
Also
ne?
Die gibt's auf jeden Fall, aber...
Nee, warte mal. Heißt das
Qatar? Nee, nur Qatar.
Nee, aber der Sponsor, sag doch mal. Jetzt bin ich doch gerade... Qatar Airways, das ist es. Und total geil.
Airwaves,
weil, Freshmaker. Weil die sich wirklich auch komplett null... Nicht Airwave, Airways.
Ich weiß, hab das schon verstanden.
Güte. Weil die sich tatsächlich null Mühe geben, dass irgendwie... Also subtil zu branden oder so, sondern es ist wirklich komplett auf die Fresse. Es ist völlig emotionslos. Es spricht niemanden an, der schon mal jemals in einem Fußballstadion war. Und das ist ja schon schlimm genug, bis dann rauskam. Die haben den exakt selben Spot, halt mit anderen Spielern, für Paris Saint-Germain, AS Rom und die Brooklyn Nets gemacht.
Das ist so schlecht. Dass die auch, also denken die wirklich, dass das irgendwo ankommt und nicht auffliegt und dass sich dann nicht Leute drüber abkotzen?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, also, ich meine, meinst du jetzt Qatar Airways oder die Vereine?
Sowohl als auch. Davis ist übrigens noch dabei, ne? Ist, glaube ich,
Davis, genau, Davis. Mhm. Ich glaube, den Vereinen ist es scheißegal, weil da stimmt einfach die Kohle. Und
boah, ja, wahrscheinlich ist das so, aber das ist ja schlimm.
Voll. Weißt du, was ich mir auch gedacht habe, wenn du so irgendwie Davis oder Sané oder wer auch immer bist, wie läuft das so ab? Kommt irgendwie so der Pressesprecher in die Kabine oder irgendwie die Marketingabteilung und sagt so, Jungs, wir brauchen drei Freiwillige für den Qatar Airways Spot. Und dann die drei, die zuletzt den Arm heben, um nicht dabei zu sein, müssen dann mitmachen.
Ja.
Also wie läuft das? Sind das dann die irgendwie gerade Kopfhörer auf den Ohren haben und nicht mitbekommen haben, dass jetzt Zeit ist, wegzulaufen? Oder? Also
Also in dem Fall kann ich, in dem Fall ist er, glaube ich, ausgewählt, würde ich fast tippen. Und das ist noch einfacher, geht es wahrscheinlich nicht. Kommen wir neben Davis, weil der ist ja Kanadier. Also haben wir die Zielgruppe Amerika schon mal mitgenommen. Ne? Da gucken das bestimmt alle. Dann haben wir Sahne.
Wow, wie der Lothar immer Kanada, so schön. Kanada und USA da in. Okay, spannend, ja. Mach weiter.
Dann haben wir den Sané, der ja schon England gespielt hat. Das heißt, da wäre auch noch ein bisschen globaler. Ist ja so ein global. Wie sagt man nicht globaler? Wie sagt man denn? Metropolitan, sagt man das so zu Leuten, die auf der ganzen Welt bekannt sind? Nee, das sagt man irgendwie anders, ja. Und Kimmich, der halt so in Deutschland das vorzeige.
Metropolitaner, sagt man, glaube ich.
Ja, weißt du, was ich meine? Also der wirklich weltweit bekannt ist. Weiß nicht, ob das ja. bei Sané so ist. Und Kimmich, der halt in Deutschland gerade so, dass der Vorzeige-Fußballer ist. Weiß ich nicht, vielleicht war das so die Auswahl. Aber ich glaube, ich kann mir nicht
Thomas
vorstellen.
Thomas Müller ist der Vorzeige-Fußballer in Deutschland gerade.
Ja, ich weiß nicht. Aber glaubst du, ich frage mich bei sowas immer, so ein Davis, der ja wirklich auf Social Media, wenn man den verfolgt, echt lustig ist und echt das cool macht irgendwie. Der wird doch, also dem wird ja bewusst sein, dass das nicht so gut ankommt in den Kanälen, ne? Also außer
deswegen frage ich halt, ne? Deswegen frage ich halt, ob die wirklich die, also haben die Option, es wird ja in den, die werden ja Klauseln in ihrem Vertrag haben, dass sie halt eine gewisse Anzahl von Spots oder wie auch immer das geregelt ist. Ich frage mich aber, ob die so Vetos haben, ob dann so Davis sagt, seid ihr bescheuert? Das könnt ihr alleine machen. Naja, guck dir das echt mal an, das ist super witzig.
Ich hab's hier schon offen, ja.
Ich muss auch gestehen, also es ist wirklich null emotional, also es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und dann wurde ich angesprochen, dass, also es war so ein bisschen Feedback, das ich bekommen habe, es war auch sehr gut und sehr nett und sehr wichtig auch. Und dann ging es vor allem darum, und das fand ich dann auch ganz interessant, um das mal aber so von außen gespiegelt zu bekommen haben, so wie wir mit, also wie wir über den FC Bayern sprechen. Da sagte der Kollege, ob wir da nicht irgendwie vielleicht das hin und wieder zumindest versuchen können, mal, wenn, vor allem wenn wir über sportliche Dinge reden, das ein bisschen objektiver zu sehen. Und wirklich, es dauert keine 5 Minuten, da ploppt dieses Video bei mir im Feed auf. Und ich denke so, nee, wie soll ich denn objektiv über den FC Bayern München reden? Das fällt mir super schwierig. Wenn einer sich wirklich in letzter Zeit also wenn jemand außer dem FC Schalke und dem ersten FC Köln sich regelmäßig mit Themen, die fußballfern sind, in die Nesseln setzt, dann ist ja wohl der FC Bayern.
Aber reden wir, also ja, da stimme ich erstmal zu, aber trotzdem interessantes Feedback, weil ich jetzt auf Anhieb nicht gedacht hätte, dass wir sportlich rein objektiv negativ über den FC Bayern reden.
Nee, aber wir reden halt sportlich nicht über den FC Bayern, sonst nur negativ.
Okay.
Ich glaube, darum ging es. Und dann habe ich gesagt, sportlich ist der FC Bayern halt wahnsinnig langweilig. Also es ist halt immer dasselbe. Sie stehen weiterhin an der Tabellenspitze, haben den glorreichen ersten FC Köln aus dem Stadion gefiedelt.
Haben jetzt, glaube ich, echt einen der besten Transfers gemacht seit Jahren mit Uwe Kanu.
Ja.
Finde ich mega. Ja. Ich finde den Typen einfach so gut.
Total. Wie alt ist der? Der ist 22 oder so.
Ich glaube 22, ja. Also wenn der sich nur ansatzweise weiterentwickelt, ist es ein Wahnsinn.
Ja, ich habe leider echt dieses Problem mit Bayern. Ich meine, du weißt das ja, als Kind der 90er war es ja schick und cool, den FC Bayern scheiße zu finden. Und wer den Podcast Elf Leben von Max Jakob Ost hört, weiß auch, dass es dafür genügend Gründe gab. Und die haben sich aber, muss ich sagen, durch dieses Finale Dohorm und so und dann auch das Finale in Wembley, so in dieser Generation haben die sich mir, ich will nicht sagen, ins Herz gespielt, aber die waren zumindest so, dass ich sie nicht nur nicht kacke fand, sondern tatsächlich mit, also ich fand die Bayern-Teams der letzten Jahre auch immer mal wieder sympathisch und habe denen auch gerne mal die Daumen gedrückt. Das fällt aber immer schwerer. Also ich finde zum Beispiel jemanden wie Thomas Müller einfach immer unerträglicher. Und es gibt...
Ja.
Also,
ja.
Es ist halt langweilig, ja, den FC Bayern auf nationaler Ebene auch anzuschauen.
Ist das, ob das immer lang, nee, das würde ich auch nicht mal unterschreiben. Also ich finde, dass wenn die gut drauf sind, ist das schon eigentlich ganz spannend, die anzuschauen, auch wenn es einseitig ist. Ich finde auch echt in den letzten Jahren das manchmal erschreckend, wie gern ich die Truppen, also die Mannschaften mag. Und Müller ist mir halt auch, ich mochte ihn lange Zeit, jetzt ist er mir so ein bisschen egal. Aber ich finde zum Beispiel Davis einen mega geilen Fußballer und der wird gerade wieder stark. Ich genieße das total, dem zuzuschauen. Was mich wirklich abschreckt an Bayern ist dieses Drumherum. Also mich nach wie vor, auch wenn Hoeneß bestimmt, auch ich war einer von denen, die das gesagt haben, viel für den deutschen Fußball getan haben, auch viel Gutes für die Entwicklung, damit der deutsche Fußball vielleicht auch mithalten kann. Aber sich zu jedem Thema auf so eine Art und Weise und so hochnäsig oft äußern zu müssen, fällt mir halt einfach schwer, das zu akzeptieren. Und das möchte ich auch nicht akzeptieren. Das ist nicht
doch nicht
nur Rummenigge so, ne? Genau, ja. Wollte ich ja gerade sagen, ja. So, und wenn du siehst, wer da sonst noch so von dem Fokus und so da oben sitzt und ich weiß, das findest du bei anderen Vereinen auch, das ist natürlich da extrem im Fokus, aber das ist das, was mir schwerfällt. Die Mannschaft an sich, ich gucke einen Sané gerne zu, ich gucke einen Coman gerne zu, ich finde Lewandowski ein mega Fußballer.
Ja, voll.
Ich bin nach wie vor, Neuer ist einfach nach wie vor der beste Torwart der Welt, auch wenn der Ambitionen hat, die schon mal nerven. Alaba gucke ich nach wie vor gerne, also die Mannschaft ist geil, ne? Das nach wie vor sind da viele Spieler. Ich könnte jetzt zum Beispiel bei Bayern keinen sagen, wo ich sage, boah, den finde ich so richtig scheiße. Also das war früher meine Zeit lang Robben, obwohl ich das dann auch geändert hat, weil ich einfach seine Art Fußball zu spielen dann auf der einen Seite spannend fand und cool, auf der anderen Seite war es halt nervig, weil er eine Zeit lang echt viel gefallen ist.
Aber du, aber also doch, Spieler, bei mir ist auf jeden Fall safe, Neuer und Müller, die kann ich wirklich nicht ertragen.
Na, finde ich nicht, also ja, ich finde es Neuer auch anstrengend und Müller, bei Müller finde ich es gar nicht so schlimm wie du, glaube ich. Also anscheinend
aber,
nicht.
Aber ja. Vor allem, also es ist wirklich so, vor allem jetzt in dieser Corona-Zeit ohne Fans ist es halt noch schlimmer geworden, weil der ist ja, das ist ja wirklich, der ist ja wie Nagelsmann, der kann einfach nichts Maul halten. Boah, und dann diese, ja, keine Ahnung, ist ja auch egal, aber ich glaube, damit hat das auch zu tun, dass man halt, ich glaube, wenn das eine Mannschaft wäre mit einem geilen Fußball, die ich auch sympathisch finde, und wir haben ja auch schon mal festgestellt, dass das, was andere als sympathisch wahrnehmen, nicht unbedingt das ist, was ich sympathisch finde und vice versa. Beispiel Frankfurt, das ist dann auch zum Beispiel so ein Team, also jetzt und vor allem vor 2 Jahren, wo ich dachte so, boah, das ist schon ein geiler Haufen. Und das ist dann nicht die klassische Definition von sympathisch, sondern du hast einfach Bock, den Jungs zuzugucken. Und das habe ich halt beim FC Bayern nicht. Und dann ist es also halt so,
Ich finde andere deutsche Top-Mannschaften viel schlimmer wie den FC Schalke. Ach nee, warte.
Top-Mannschaft. Ja, das war, pass auf, das war eine schlechte Überleitung. Dann lass mich doch eine ganz kurze Kurve nehmen. Hast du mitbekommen, ich weiß nicht, ob dir klar ist, dass mein Herz in dieser Woche so ein bisschen, oder was am Wochenende, als diese Message rumging, Zlatan Ibrahimovic hat ein Interview gegeben. Und muss ich sagen, meine...
Nicht so geil, ne?
Nee, meine, wie sagt man auf Deutsch, meine unconditional love für Zlatan hat so ein bisschen gelitten. Oder um ehrlich zu sein, sogar ziemlich doll. Ja, das wäre auch mein Bloody Hell der Woche. Ach, shit. Ja, dann lass uns schnell den Teaser einspielen und dann können wir dazu kommen.
Das Bloody Hell der Woche.
So, jedenfalls hat Zlatan ein Interview gegeben, in dem er sich ausgerechnet LeBron James, seines Zeichens Basketballer der LA Lakers und seines
Vielleicht
Zeichens
gerade
auch
der bekannteste Sportler der Welt.
Genau, und auch von vielen gutiert, dazu habe ich keine Meinung, oder ich habe dazu eine Meinung, die werde ich aber nicht kundtun, möglicherweise auch derjenige, der auf jeden Fall zahlenmäßig Jordan, was machst du da? Es war sehr laut.
Ich hole mir Bier, aber das hörst nur du.
Achso. Also, da ich jetzt der Einzige bin, der das hört, Sebastian holt sich gerade parallel ein Bier, er hört mich also reden und ich höre ja, die ganze Zeit...
Das haben die anderen jetzt auch gehört.
Okay, das haben die anderen auch gehört. Sehr gut, die anderen. Jedenfalls hat er über LeBron gesagt, der sich auch relativ intensiv für, also vor allem jetzt im Rahmen der Black Lives Matters Bewegung auseinandergesetzt, beschäftigt hat und auch da so ein Sprachrohr war. Übrigens ja erstaunlich viele Basketballer, gerade im Vergleich zu dem, was so in unserem Sport, über den wir hier sprechen, passiert. Und den hat er sich jedenfalls rausgepickt und hat sinngemäß gesagt, er findet super, was er macht und was für ein großartiger Sportler er ist, aber er soll sich doch bitte nur auf seine Sache fokussieren, weil das ist das, worin er gut ist. Und er soll doch de facto dann einfach nicht die ganze Zeit über sowas wie Politik reden. Woraufhin LeBron natürlich sehr richtigerweise gesagt hat, er sehe das anders. Er hat eine riesige Plattform und er will sie auch nutzen. Aber das war, dann ist mir aufgefallen, ja, das stimmt. Zlatan hat sich eigentlich nie in irgendeiner Weise für irgendwas eingesetzt, das nicht Zlatan selbst war. Was ich eigentlich immer super fand.
Ja, der macht schon so gemeinnützige Sachen, ne? Aber das ist dann immer so Fußballsachen, die halt auch natürlich auf ihn zurückzuführen sind, aber
du hast recht, sowas, ja, der hat schon so ein paar Sachen gemacht, ne?
Ja, aber sowas, klar, Black Lives Matters oder so, diese Richtung nicht. Also, und das, ja, das ist nämlich auch, warum es mein Bloody Hell der Woche ist, ich finde es halt auch selbst wenn er, also was mein Problem damit ist, selbst wenn er das so sieht und sagt, okay, ich als Sportler möchte die Plattform nicht nutzen, mich politisch zu äußern, ist das ja okay, weil er vielleicht auch sagt, ich kann das nicht oder ich habe nicht, also ich tue mich da schwer mit, fein, ist okay. Aber jemand anders anzugreifen, das ist halt ein Problem, finde ich, weil wie LeBron das macht, ist ja schon der richtige Weg, so gerade zu Kampagnen wie Black Lives Matter zu unterstützen, um da auch die Plattform zu nutzen, um das in die weite Welt zu verteilen, was das Thema da ist, macht ja durchaus Sinn. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, warum ich Lewis Hamilton in den letzten 2, 3 Jahren so extrem habe schätzen gelernt, weil er halt für Sachen steht, als Sportler. Also sowohl für Black Lives Matter, wo er ganz vorne mitgegangen ist in manchen Londoner Demonstrationen, aber auch zum Beispiel für veganes Leben und für Tierhaltung. Und dafür steht er ein, dafür feiere ich ihn halt komplett, weil er diese Plattform nutzt und das halt auch konsequent durchzieht und das nicht nur so parolenhaft rausschießt, sondern...
Ja, aber... Sorry. Nee, mach mal fertig.
Ja, und klar... muss man immer aufpassen, aber ich finde es halt No-Go, dass Zlatan das sagt, dass man das nicht machen sollte, weil klar, wie gesagt, er muss es ja nicht machen, weil er sich da vielleicht auch nicht so in der Lage fühlt. Ist ja völlig okay. Völlig okay, weil er sich auch vielleicht nicht in der Lage fühlt, da eine Meinung zu haben oder eine starke Meinung zu haben. Aber er muss doch Leuten, die sich für etwas einsetzen, das lassen.
Ja, das sehe ich genauso. Ich wollte eben einspringen, aber auch nur als Advocatus Diabolos. Diabolus, wie auch immer, als des Teufels Anwalt, weil natürlich finden wir das gut, wenn Hamilton und LeBron und auch Raheem Sterling und wie sie alle heißen, die sich da in letzter Zeit Quatsch, nicht Raheem Sterling, Marcus Rashford. War's, ne? Der sich, ja, die sich da so besonders für diverse Themen, die uns wichtig sind, einsetzen. Das ist natürlich aber nur so lange cool für uns, wenn es auch die Themen sind, die wir als sozusagen als gemeinschaftlichen Sinn oder als so Basis menschlichen Zusammenlebens ja letztlich vertreten. Und da geht es ja eigentlich, also ich glaube, wir sind uns auch beide einig, das ist keine Meinung, gerade diese Themen, sondern es ist einfach Common Sense. Dennoch bin ich ganz froh, dass sich manche Sportler eben politisch dann doch etwas zurückhalten, sagen wir mal so.
Ja, ich weiß, ja, klar. Wir unterstützen das natürlich in dem Moment sehr stark, wenn das unseren Idealen irgendwie wenn das die trifft oder damit übereinstimmt, hast du recht.
Das sollte kein Widerspruch sein, ne? Ich war nur so.
Nee, ich weiß, Anmerkung, ich überlege gerade nur. Nee, ja, ich überlege gerade nur. Ja, ich glaube halt schon, dass man. Also, ich habe ja Sport, Ökonomie oder Marketing studiert, eine Zeit lang zumindest mal. Und da war das halt in einer Vorlesung ein Riesenthema, dass Sport eigentlich kein politisches Instrument sein darf oder Sport immer völlig autark von Politik sein muss. Das war vor allen Dingen ein Seminar und Vorlesung, die ums Thema IOC, also Olympisches Komitee und sowas ging. Weil
das ist aber was anderes, ne?
Ja, genau. Ich wollte nur, dass anfangs habe ich mir gedacht, ja, stimmt, eigentlich muss getrennt sein, aber das sehe ich halt nicht so. Ne? Du musst halt genau unterscheiden, an welchen Stellen das getrennt ist. Was damit ja gemeint ist, dass sich Entscheidungen, wo zum Beispiel eine Olympiade stattfindet, nicht auf Grundlage von politischen Entscheidungen getroffen werden darf, heißt Geld zum Beispiel, oder welcher König dir am nächsten steht, sowas muss ich halt raushalten. Also natürlich musst du als oder darfst du als Sportler eine Meinung, die musst nicht, du darfst, du musst natürlich nicht genau eine Meinung haben und die darfst du auch kundtun. Und wir haben das ja schon oft genug auch bemängelt, dass es gerade im Fußballbereich wenig Leute gibt, die sich sehr aktiv für etwas einsetzen. Es muss ja gar nicht Black Lives Matters oder veganes Leben oder was auch immer sein. Aber du hörst ja wenig. Goretzka ist einer, der mal wirklich was sagt. Kramer ist einer, die auch mal den Mund aufmachen. Aber sonst hast du ja kaum noch so Typen, die trauen sich halt einfach nicht mehr. Die sind einfach so geschult oder so von vornherein eingefangen, dass sie sich das nicht mehr trauen.
Ich weiß nicht, ob sie sich wirklich nicht trauen oder ob es auch vielen, und da, ich meine, guck dir mal die ganzen Profis an, die da jetzt so nachwachsen. Ich weiß nicht, ob es denen nicht auch einfach scheißegal ist. Also
Ja, weil die von
natürlich jetzt.
vornherein das auch eingefangen wurden, was das angeht, ne? Ja.
Ja, mag
Ja,
sein,
nicht.
aber auch so. Ich meine, da kommen halt so viele Dödel um die Ecke, denen ich auch intellektuell. Das ist nämlich auch nochmal ein Unterschied. Nämlich LeBron James, ich habe schon diverse Interviews mit ihm gelesen und gehört, dem traue ich auch intellektuell zu, zwei, drei Gedanken zu verknüpfen und daraus ein Narrativ zu formen.
Genau.
Und
Das ist ja nicht auch bei Lewis Hamilton so, das ist auch bei Goretzka so.
genau, und ich meine, zum Beispiel Lukas Podolski, dem ich wirklich gute Werte unterstelle, ich glaube, das kann man auch, ich glaube, das merkt man auch,
Ja.
wenn er sich da. Nur dem, da bin ich auch manchmal froh, dass er eher, jetzt sage ich mal, nicht zu viele Interviews gibt, die einen sehr politischen Fokus haben, weil ich so sehr gut da auch dann irgendwie die Intention ist, so sehr kann das auch schaden, wenn du einfach nicht in der Lage bist, drei Gedanken zu verknüpfen. Und das finde ich dann
Ja,
auch
und vor
immer
allen
so.
Dingen, weil die Medien natürlich auch das auseinandernehmen. Wenn du dann einen kleinen
Genau.
Fehler machst in deinen Aussagen, wird das halt zerrissen. Es kann komplett anders gemeint sein, wenn du aber intellektuell nicht in der Lage bist, das so auszudrücken, wird dir was komplett anderes nachher
Total. Ja.
in den Mund, sagt man, in den Mund gelegt. Ja.
Ja, plus, was man nicht vergessen darf, und das finde ich ja eigentlich tatsächlich das, was mich mit jetzt so ein bisschen Abstand auch am meisten schockt, ist, ich weiß nicht, was der Auslöser dieses Statements war, aber gerade in nach diesem Jahr und mit der Black Lives Matters-Bewegung und LeBron als einer der ja, Spokespeople aus der NBA, ihm als weißer Mitteleuropäer da zu unterstellen, dass man dann doch mal lieber die Klappe hält und sich aufs Wesentliche fokussiert, ist halt auch so ein bisschen, sagen wir
Ja,
mal.
hat er nicht Migrationshintergrund sogar?
Der ist
Das
ja,
natürlich.
also das sind ja zwei völlig unterschiedliche Themen.
Ja,
Also
nee,
ja,
genau,
hat er.
aber ich weiß ja nicht, wie er selber. Ja, klar, Unterschied, aber dann. Ja, nee, komm, da kann ich mich wirklich nur auf Glatteis bewegen. Ja, das in so
Also
kurzer
mir geht es
Zeit jetzt.
darum, dass er im Prinzip, das ist zumindest so, wie ich es verstanden habe, jemandem sagt, der sich als Schwarzer für die Rechte Schwarzer einsetzt und das mit seiner Community tut, konzentrier dich mal aufs Basketballspielen. Das ist, wenn man richtig böse sein will, gar nicht so weit von dieser Colin Kaepernick-Debatte entfernt, die damals vom damaligen US-Präsidenten, man mag es kaum glauben, geführt wurde. Und damit habe ich ein Problem, das muss ich schon sagen. Und das hat wirklich bei mir was, ich fand den immer sehr, sehr geil. Und da dachte ich so, ach Slattern, du musst dich halt auch jetzt nicht dazu äußern, so, ne? Weil, wie du schon sagst, es ist ja auch sein Recht, das nicht zu tun. Das macht ihn ja nicht zu einem schlechteren Menschen.
Ja, eben.
Aber dann halt doch's Maul. Einfach. Naja.
Wohl wahr.
So ist das, ne?
Apropos Halt's Maul. Da möchte ich noch einen zum aktuellen Thema, bevor wir zu den beiden Themen kommen, weil die müssen wir, glaube ich, sonst ansprechen, sonst schaffen wir es nicht mehr vor dem Pokalspiel.
Frankfurt
Wir nehmen
versus
nämlich
Bremen?
auf. Nee, das ist ja
Ah.
abgesagt.
Wie, was
Wir nehmen nämlich gerade
abgesagt?
vor dem Pokalspiel. Ja, das ist doch verschoben.
Nein, Frankfurt gegen Bremen am Freitag. Ich dachte, darauf wolltest du jetzt hinaus, aber vergiss es.
Ach so, nee, aber wir nehmen ja auf, bevor Gladbach gleich gegen Dortmund spielt. Und da mich das natürlich interessiert, müssen wir gucken, dass wir uns die Zeit einhalten. Aber, apropos Fresse halten, nochmal dazu zurück. Schalke. Wer es mitbekommen hat, in Schalke geht ja seit Monaten, Wochen, geht es drunter und drüber, es klappt nicht, sie verlieren nur,
Was?
Leistung erfolgt null. Und dann vor einem Spiel in Stuttgart, dass dann irgendwie rauskommt, dass die Mannschaft sich gegen den Trainer stellt und dann irgendwie beim Sportvorstand vorstellig wird, dass der Trainer nicht der Richtige ist. Anscheinend seien wirklich Verfehlungen vorgefallen. Das muss man auch dazu sagen, wenn der Trainer wirklich nicht die Namen der Spieler irgendwie auf die Kette bekommt und die falsch anspricht, ist schon komisch. Aber ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber wie kannst du dich als Mannschaft, die wirklich seit Monaten keine Leistung auf den Platz bringt, also wirklich 0,0, hinstellen und es muss ja klar sein, dass es irgendwie in die Presse kommt, den Mund aufmachen, dass der Trainer der Falsche ist und dass an der Stelle gearbeitet werden muss. Das kannst du doch nicht mehr bringen. Du hast schon drei Trainer verschlissen. Da musst du doch wirklich die Fresse halten und dann da mal durch und versuchen, mal irgendwie Leistung auf den Platz zu bringen. Klar ist das schwierig mit dem Trainer, dich vielleicht falsch einstellt, aber irgendwie muss es anders gehen. Das darf niemals passieren, meiner Meinung nach. Also es ist wirklich ja, ein Armutszeugnis.
Ja, vor allem nicht nach einem, also generell nicht, ne? So wie du schon sagst, ist das schon eine schwierige Aussage, aber vor allem nicht nach einem 4-0 Derby-Niederlage und 5-1 Niederlage gegen Stuttgart. Also
es war ja, nee, Quatsch, es war ja davor, vor der Niederlage. Okay. Ja, genau,
ja. Ja, aber dann halt aber nach einer 4-0 Derby-Niederlage, das geht halt nicht. Also da zeig halt gegen Stuttgart eine Reaktion, dann kannst du das immer noch machen. Aber mir kommt die Mannschaft auch zu gut weg, muss ich sagen. Also schon die ganze Saison über. Also es wird immer über Trainer diskutiert und Verfehlungen hier und da. Und also können wir mal diskutieren, was die da. Ich habe das Spiel gegen Stuttgart teilweise gesehen, weil ich Konferenz geschaut habe.
Das geht halt nicht. Das geht nicht, wirklich? Das Spiel. Ja, wie kannst du, also das fängt ja schon bei Sachen an. Du liegst 3-1, glaube ich, zu dem Zeitpunkt zurück. Dann kriegst du einen Elfmeter. Wie kann es denn sein, dass der Bentaleb schießt, der schon dreimal aussortiert wurde, der einer der Redensführer angeblich auch an gewissen Stellen war. Wie kann der denn in der Situation Elfmeter schießen? Das ist mir wirklich unbegreiflich. Es ist mir wirklich unbegreiflich.
Ja, Wahnsinn, tatsächlich.
Also ich
weiß ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht.
Kein also Fan dieser Mannschaft gerade sein.
Nee, absolut nicht. Und ich meine, das sagt jemand, der wirklich auch nicht Fan seiner eigenen Mannschaft gerade sein möchte. Und auch übrigens tatsächlich jetzt, ich bin mal gespannt, ob ich es wirklich mache, aber das war jetzt schon eine Aussage, die ich ernst meinte, kein Spiel mehr schaue. Das ist ja wirklich abenteuerlich. Also alle, die da unten drin stehen dürfen, allen Verantwortlichen beim FC Schalke 04 unendlich dankbar sein, weil ein Platz im Prinzip schon safe weg ist. Also ich meine, klar, ist rechnerisch noch möglich und irgendwie will man sich auch nicht damit anfreunden, dass Schalke wirklich absteigt. Das passt irgendwie so gar nicht ins Bild. Aber vor allem bei denen glaube ich auch, dass sie da so schnell nicht mehr hochkommen.
Ja, weil was passiert denn? Die werden alle, da wird alles umbrechen, die Spieler sind weg. Die Spieler, du hast doch das Gefühl, klar, das kannst du immer nur vorwerfen von außen, aber im Hinterkopf ist auch bei denen na, eigentlich ist mir viel besser, wir sind doch noch weg. Wir gehen doch woanders hin, oder?
Also, ja, total.
So wirkt das
ja,
doch total. Alles.
Aber du hast ja auch solche Spieler, du hast ja auch ganz viele Spieler behalten. Guck, ein Beispiel Uth. Und dem unterstelle ich das eigentlich nicht, weil er wirklich eigentlich in meiner Wahrnehmung jemand ist, der sich dann schon für den Erfolg einsetzt. Aber der wollte ja auch gar nicht mehr zurück. Der wäre ja gerne beim FC geblieben.
Ja.
Und da muss man dann auch mal überlegen, also es sind jetzt Einzelfälle, aber lasse ich den Spieler dann nicht einfach da, wo er war? Ich glaube, bei Rudi war es ja ähnlich, ne?
Genau, der wollte unbedingt weg, ja. Der wollte auf keinen Fall da bleiben.
Sorry,
das muss ja einen Grund haben, ne?
Ja, eben. Also da läuft ja auch schon seit Jahren einiges schief. Ich glaube auch, diese Vizemeisterschaft, die hat über einiges hinweggetäuscht vor, ich meine, das ist ja noch gar nicht so lange her. Und jetzt ist Tedesco, habe ich gehört, wieder im Gespräch, wo ich so denke, die könnten mich mal am Arsch lecken.
Ich fand den Postillon, hat mir ein Kollege geschickt, so geil, den Postillon, mit dem Artikel, Huub Stevens wird seinen Selbstmord vortäuschen, damit er gar nicht mehr ins Gespräch als Trainer kommt. Das ist auch so, wer als Letzter die Hand tät, es ist eigentlich gar nicht lustig, aber das ist dramatisch. Und
ja, voll.
Jetzt kam gerade die Nachricht, während wir aufgenommen haben, dass der neue Trainer in Schalke feststeht.
Und
es ist, glaube ich, Gramozis, wenn ich richtig das kurz gesehen habe. Neuer Schalker Trainer steht fest und es ist, Dimitrios Gramozis. Gramozis, ja. Hat er nicht früher bei Schalke und Frankfurt gespielt oder so?
Ja.
Oder nur bei Schalke?
Der war in Darmstadt, glaube ich, Trainer zwischenzeitlich. Und ist wohl auch von allen, die jetzt irgendwie im Umlauf waren, der präferierte Kandidat. Weil er potenziell jemand ist, der schon mit Weitsicht arbeiten kann, sofern man in Gelsenkirchen mit Weitsicht arbeiten kann.
Boah, das kann. Klar, wenn das. Boah, das ist echt schwierig. Also Hut ab, der sich das gerade traut. Also puh, ich möchte den Job gerade nicht machen.
Ja, es kommt halt ein bisschen drauf an. Ne? Man erwartet diese Saison eh nichts mehr. Die Frage ist, wenn du jetzt als jemand wie Gramozis kommst, gehst du dann mit, was ist die Erwartungshaltung an dich in der nächsten Saison, wenn du absteigst? Die ist eh klar, Wiederaufstieg. Und dann ist die Frage, kannst du mit dem, also dann hast du wieder die ähnliche Problematik wie beim FC. Eigentlich muss Schalke wirklich ernsthaft wenn sie absteigen, diesen Spagat aus direktem Wiederaufstieg mit aber Wiederaufbau leisten. Und das ist ja was der FC zum Beispiel auch nicht hinbekommen hat und auch gar nicht so wirklich versucht hat. Und da kann ich mir vorstellen, dass das bei Schalke auch so ist, dass das nicht passiert. Und dann ist die Frage, ja, nee, keine Pointe, das war's. Also da bin einfach mal gespannt. Und meine Schadenfreude hält sich auch so ein bisschen in Grenzen. Aber ich meine, ich habe, glaube ich, sogar vor der Saison auf Schalke als Absteiger getippt. Und alle haben, Nee, vor der letzten habe ich auf Schalke als Absteiger getippt. Das fanden alle noch sehr albern. Und jetzt scheint es Realität zu werden.
Ich hätte das mit Wagner vor der Saison nicht gedacht. Also echt nicht.
Nee, vor allem, weißt du, was mich so ein
die
bisschen
die Rückrunde war schlecht, aber ja.
Ich hätte den auch nicht gehen lassen. Schalke hat ja auch in den letzten Jahren sich besonders dadurch hervorgetan, dass man Trainer immer zu, also gut, Wagner war jetzt da so eine Nummer, dass man sagt, den hätte man schon entweder dann vor der Saison absägen sollen. Das ist noch verständlicher.
Ja, er sagt ja selber, er sagt ja selber jetzt beim Doppelpass, gut, im Nachhinein immer einfach sagen, er meinte ja auch schon, ihm war das gar nicht so bewusst, aber im Nachgang, diese Entwicklung war wohl nicht mehr aufzuhalten. Was auch immer das genau bedeutet dann, ne? Wie man das in der Nachbetrachtung sieht, aber das muss sich ja abgezeichnet haben. Das spricht ja dafür, dass Leute wie Uth und Rudi, denen ich mal unterstelle, dass sie einigermaßen intelligent im Kopf sind, da unbedingt weg wollten, weil die das wahrscheinlich mitbekommen haben, dass da alles drumherum irgendwie gerade zusammenfällt.
Ja. Ja, und wie gesagt, also ich meine, Schalke-Fans werden sich wahrscheinlich Zeiten von, ich meine, überleg mal, die Slomka-Entlassung ist jetzt schon lange her, die Tedesco-Entlassung, da denkst du dir doch schon, mit was für einer Chuzpe geht ein Verein an und entlässt einen Trainer in dieser sportlichen Situation, was denken die, wer die sind? Also das ist ja, da ist doch schon seit Jahren läuft es doch da schief und das überträgt sich ja auch auf die Spieler und auf das, was den Spielern erzählt wird, wenn sie zum Verein kommen etc. pp. Ist schon, schon sehr, sehr abenteuerlich, was da passiert und man darf gespannt sein. Ich ja, würde sogar schlimmer. Ne? Total, ja.
Also echt gefährlich, wenn jetzt wirklich ein Kolasinac kommt in der Winterpause zurück, wird direkt Kapitän, ist einer der Redensführer gegen Groß, der ihn geholt hat. Kritisch, also wirklich kritisch, wenn dann solche Leute schon so viel Macht da genießen. Das ja. ist nie gut.
Nee, das heißt, das bedeutet eigentlich immer, dass das kein vernünftiges Mannschaftsgefüge vorher gab, ne?
Ja. Ja. Ja.
Das ist wohl wahr. Naja, anyway. Übrigens dazu gab es eben auch nochmal eine neue Meldung, die mich sehr überrascht hat, weil ich tatsächlich auch die Gerüchte nicht mitbekommen hatte, obwohl die jetzt übers Wochenende nochmal so aufgeschwommen sind. Und zwar Bobic ist wohl jetzt fix weg, ne? Und das finde ich auch einigermaßen interessant. Geht jetzt zu Hertha wieder.
Und ja, das finde ich schade, weil ich glaube,
der ist am Erfolg in Frankfurt, glaube ich, hat einen massiven Anteil, meiner Meinung nach. Vor allem sein Adressbuch, das ja immer so gelobt wird.
Ja, und es scheint, also das hört sich sehr danach an, als wenn das wirklich sein Traum ist. Also das machst du ja nicht jetzt aus rein sportlichen Gründen, weil du bist ja in Frankfurt gerade erfolgreich.
Seine Familie lebt auch dort, ne, in Berlin.
Ja, genau, das ist, glaube ich, einfach sehr privat, also sehr persönliche Gründe, warum er das jetzt macht.
Und außerdem ist er vom Konzept Hertha überzeugt, hat er gesagt. Das finde ich auch,
ja, das willst du dann auch sagen. Also musst du ja dann auch erstmal wie sein.
Naja, viel Erfolg. Viel Erfolg. Gott. Ich glaube, das reicht jetzt für heute. Ich muss nämlich noch Yoga machen, bevor das Spiel kommt. Daher sollen wir mal die Kategorien einläuten.
Ja, dann fang du mal an. Ich würde sagen,
genau, wir fangen an.
Mal laufen.
Jawohl.
Football Bloody Hell History.
So, ich habe uns ein bisschen was vorbereitet hier. Und zwar, ich habe tief in den Archiven gegraben und habe was gefunden, was du aber schon kennst. Aber mir war es so wichtig, die Story nochmal zu erzählen, dass ich sie trotzdem ausgewählt habe. Und zwar nehme ich dich jetzt mit ins Jahr 1966. In gewisser Weise auch das. 1966 nach England, Mutterland des Fußballs, inmitten der Beatlemania, die gerade die Charts und Amerika stürmen. Und kurz vor einer Weltmeisterschaft, die die selbsternannten Geburtsväter des Fußballs ausrichten. Und inmitten dieser Szenerie gab es einen ganz besonderen Helden, der immer ein bisschen vergessen wird. Und dieser Held war nicht Bobby Charlton, nicht Uwe Seeler, nicht Geoff Hurst, auch nicht Eusebio, sondern
ich weiß es nicht.
Pickles. Unser schwarz-weiß gefleckter Mischlingshund-Freund aus Südlondon. Und das ist eine der wunderschönsten Geschichten, die ich jemals im Rahmen von Fußball gehört habe. Und zwar geht es um Folgendes. Im Jahr 1966 hieß
ich
die
schon
Weltmeister.
Fotos, ich bin schon wieder verliebt.
Im Jahr 1966 hieß die Weltmeisterschaftstrophäe noch Jules Rimet-Trophäe. Das hatten wir auch in einer der letzten Folgen, als es nämlich um einen der Gründer vom Red Star FC ging. Also der langjährige FIFA-Präsident Jules Rimet war auch Namensgeber dieser Trophäe und wurde im Rahmen einer Ausstellung, ja, das war ein Riesenereignis, 1966, die Weltmeisterschaft kommt ins eigene Land und wir werden auf jeden Fall Weltmeister werden und das ist unsere Trophäe, die wir irgendwann haben werden, nachdem die Brasilianer es zweimal in Folge geschafft haben, nämlich 62 und 58. Und in der Ausstellung Sport und Briefmarken, wirklich, also da denke ich mir auch, da hat jemand wirklich am Texter gespart, aber in der Ausstellung Sport und Briefmarken in der Central Hall in Westminster wurde am 20. März 1966 dieser Pokal geklaut. Heute undenkbar, aber das ist passiert. Und anschließend, ein paar Tage später, trudelte ein Erpresserschreiben, ich glaube sogar beim englischen Verband ein, in dem es um sage und schreibe, 15.000 Pfund Lösegeld ging. 15.000 Pfund. Auch das heute unvorstellbar. Sehr wenig Geld aus heutiger Sicht. Und es wurde damit gedroht, dass wenn dieses Lösegeld nicht gezahlt wird, der Cup eingeschmolzen wird. Was natürlich für England als dieses, England mit breiter Brust ins Jahr gegangen und wollte sich vor der ganzen Welt präsentieren als das Mutterland des Fußballs. Und das war natürlich eine Riesenblamage, kann man sich ja vorstellen. Es ging dann so weit, dass die eigene Presse sich natürlich einerseits Sorgen machte um den Pokal und um das Ansehen Englands, aber andererseits auch die Sicherheit des Turniers Gefahr sah und auch so ganz eigenartige Artikel, ich glaube von unter anderem der Sun und Co. Veröffentlicht. Die Sun ist ungefähr die Bild in noch schlimmer.
Richtige Yellow Press, ja.
Richtige Yellow Press, genau. Die im Prinzip diesen Diebstahl und die Sicherheit des Turniers mit Hooliganismus irgendwie in Verbindung brachte und dann sagte, wir sind vor den Hooligans ja dann auch nicht sicher, das muss man auch erstmal schaffen. Das hatte.
Ja, naheliegend, ja.
Absolut. Das war vor allem deswegen so blamabel, weil, und das fand ich dann, das waren schöne Aspekte irgendwie der Geschichte. Man fragt sich ja, das habe ich mich tatsächlich häufig gefragt, aber dann hat es mich doch nicht so interessiert, dass ich nachgeschaut hätte. Aber was passierte eigentlich mit dem Pokal, also dieser Jules Rimet-Trophäe während des Zweiten Weltkriegs? Und tatsächlich, und das fügt der Blamage natürlich noch ein bisschen was hinzu, also 21 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, kommt dieser Pokal abhanden, der während des Zweiten Weltkriegs von Ottorino Barassi, dem früheren italienischen FIFA-Präsidenten, in einem Schuhkarton unter seinem Bett aufbewahrt wurde und heil aus dem Zweiten Weltkrieg herausgekommen ist. Die Brasilianer wiederum ließen es sich nehmen, die Engländer zu verspotten, weil sie ja im Prinzip diesen Pokal für 8 Jahre lang inne hatten und sagten dann, naja, das ist ja typisch, kaum ist er bei den Engländern, ist er weg. Daraufhin sagte der brasilianische Sportverbandspräsident oder der Fußballpräsident, das wäre in Brasilien nie passiert, selbst brasilianische Diebe lieben den Fußball, sie würden solch ein Sakrileg niemals begehen. Der übrigens, ein Satz, der 17 Jahre später sehr ironisch klingt, weil der Pokal tatsächlich in Rio de Janeiro letztendlich gestohlen wurde.
Geklaut wurde, ne? Ja.
jedenfalls zurück zu unserem Helden, Pickles. Pickles ist eine, wie ich eben schon sagte, schwarz-weiße Promenadenmischung, beheimatet in Südlondon und eines Tages ging er Gassi und entdeckte unter einem Busch, ein Zeitungspapier, in dem etwas eingewickelt war. Und Pickles, ein sehr neugieriger Vertreter seiner Rasse, machte sich auf, dieses Zeitungspapier irgendwie zu zerfleddern.
Beschnüffeln.
Und erstmal beschnüffeln, dann zerfleddern. Es ist bis heute nicht bekannt, ob er nicht auch drauf gepinkelt hat. aber David Corbett, sein Besitzer oder sein Herrchen, als ein 26-jähriger Themse-Fährmann zu der Zeit gewesen, machte sich natürlich auch auf zum Busch, wollte wissen, was da los ist, packte das Ding aus und sagte, als ich es auspackte, sah ich eine Statue und dann sah ich eingravierte Namen, Deutschland, Uruguay, Brasilien. Und ich wusste sofort, was los war. Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich das so erzähle. Stell dir das mal vor. Stell dir das einfach mal vor. Du gehst mit deinem Hund Gassi und du weißt, dieser Pokal ist weg und so. Und das ist ja nur das Letzte, was du erwartest, was in diesem Paket ist. im Zweifel sagst du sogar, komm, komm, Pickles. Und ziehst ihn den Hund weiter. Und dann packst du es aus. Ja. Und dann sind dann einfach diese Namen der letzten drei Weltmeister nach dem Krieg eingraviert. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Der Täter und wurde der Hund daraufhin sitzt gefasst.
Schwanzwedelnd vor dir und will spielen. Genau.
Der Täter wurde dann gefasst. Ich habe tatsächlich nicht genaue Informationen gefunden, wie das dann passiert ist. Ich nehme aber an, dass aufgrund der, des Fundorts dann sozusagen eingegrenzt wurde, wo man nach ihm zu suchen hat. Und das war natürlich, also so ganz gerettet war England nicht von der Blamage, weil es ist nun mal passiert, der Pokal ist weg gewesen und ein Hund musste letztlich die Weltmeisterschaft retten. Und das ist natürlich dann besonders erstaunlich, dass gerade in diesem Jahr nach dieser Story England oder die Engländer dann auch noch den WM-Pokal gewonnen haben, und zwar zum ersten und einzigen Mal. Und diesen Pokal letztlich einpacken konnten. Und das ist, entbehrt natürlich nicht einer gewissen Tragik, dass es dann durch einen der größten Skandale der WM-Geschichte passiert ist, nämlich das sogenannte Wembley-Tor, von dem wir auch wissen. Mhm. Also es ist wahnsinnig viel passiert in diesem Turnier. Und irgendwie ist es eine Story, die man hätte sie jemand geschrieben, also wäre das ein Skript für einen Film gewesen. Ich glaube, er wäre ein bisschen zu absurd gewesen. Aber so kam es dann. England gewann den Pokal. David Corbett erhielt 3.000 Pfund Finderlohn, also ein Fünftel dessen, was eigentlich das eigentliche Lösegeld hätte sein sollen. Und Pickles wiederum erhielt einen Logenplatz für das Eröffnungsspiel, erhielt Medaillen vom World Cup Collectors Club und eine vom Hundeschutzverein, plus ein Jahr Hundefutter gratis und eine Rolle in einem Film inklusive der damals inklusive einer doppelten damals üblichen Gage. Der Film hieß Der Spion mit der kalten Nase. Und jetzt kommen wir zum tragischen Part. Also Pickles, der WM-Held von 1966 neben Bobby Charlton, durfte seinen Ruhm eigentlich nur noch ein Jahr wirklich erleben, weil er im Jahr 1960 starb, und zwar nicht auf normale Art und Weise, wie Hunde eben irgendwann sterben, sondern auf eine ihm übliche Art sehr actionreich. Und zwar, ich lache, es ist natürlich nur so halbwitzig, aber bei der Jagd nach einer Katze verhedderte er sich mit seinem Halsband und seiner Leine an einem umgestürzten Baum, und er wurde dann im Garten seines Herrchens begraben. Im Jahr 2006 wurde diese wahnsinnig interessante Geschichte in einem sehr beschissenen Film, wie ich las, unter dem Namen Pickles, The Dog Who Won the World Cup, im englischen TV-Sender ITV verfilmt und ausgestrahlt. Ich glaube, den muss man nicht unbedingt gesehen haben, was ich gelesen habe.
Hört sich erstmal nicht danach an. Ne?
Genau. Aber es ist eine sehr interessante Story. Und wir sind ja auf die Story aufmerksam geworden, weil es in England ein sehr cooles Fußball-Fansein gibt, das man wirklich jedem ans Herz legen kann. Es ist kein Online-Fansein, sondern ein haptisches mit sehr schönen Illustrationen. Ich glaube, man findet sie sogar in unserem Instagram-Account auf dem einen oder anderen Bild. Und das heißt Pickles. Und das ist angelehnt an die weltbekannte, oder eigentlich ist die Story erstaunlich unbekannt, muss man sagen. Auf jeden Fall ist das Magazin daran angelehnt, und daher habe ich zum ersten Mal davon erfahren. Ich glaube, du auch, ne?
Ja, genau. Also du hast damals das Magazin ins Rennen gebracht mal, und dann haben wir uns erst mit der Story auch beschäftigt, ja.
Ja, aber nie in der Detailtiefe, und ich habe erstaunlich...
Nee, voll cool. Ich finde es richtig cool.
Es ist echt interessant, wie viele absurde Dinge in dieser Story drinstecken.
Ja, sehr cool.
So, das war die Football Bloody Hell History dieser Folge. Und jetzt kommen wir zu deinem Club. Du willst mir einen neuen Fußballclub vorstellen.
Genau, also nächste Kategorie.
Der Football Bloody Hell Lieblingsclub.
Das ist der Teaser gewesen, genau. Also.
Sebastian, bevor du loslegst, ich will kurz sagen, es ist wirklich no pressure, aber also ich brauche dringend einen neuen Club.
Ja, es wird jetzt kein Club sein, der nicht bekannt ist. Man muss dazu sagen, ich habe überlegt, okay, was gibt es für Vereine, habe ein bisschen mir Gedanken gemacht und bin im Endeffekt auf einen Club gekommen, der mich zu einer Zeit so ein bisschen inspiriert oder auch mir imponiert hat oder ich irgendwie sehr cool fand. Und ich würde dir mal zwei Namen nennen und gucken, ob du da schon ein bisschen in die Richtung kommst. Also zum einen, aus Gladbacher Sicht höre ich den Namen natürlich immer wieder, aber es ist Lilien Thuram. der Vater von Markus Thuram, der gerade bei Gladbach spielt und übrigens gleich in der Startelf gegen Dortmund stehen wird, wie ich gerade gesehen habe. Und ein weiterer Spieler, der mal Teil dieses Vereins war, ist einer der, ja, wahrscheinlich oder vielleicht sogar der größte Torhüter Italiens, Gianluigi Buffon. Na, kannst du das schon zuordnen in einem Verein?
Ja, ich komme aber nicht drauf tatsächlich. Ich war gerade bei Olympique Marseille, aber das ist es nicht.
Nee. Und zwar ist der Verein, aktuell heißt er Parma Calcio. Wir kennen ihn aber vor allen Dingen aus.
Hast
Du
du nicht
willst was
gesagt,
sagen?
hast nicht gesagt, es ist ein französischer Verein?
Nee, ein französischer Spieler mit Lilian Thuram.
Ah, okay.
Ja.
Ja, Parma hätte ich gewusst. Okay, go.
Genau, also aktuell Parma Calcio. Warum sage ich aktuell? Weil in den Zeiten, in denen ich den Verein habe kennengelernt habe, war es zu der Zeit, als er noch der FC Parma hieß und dann später der oder vorher der AC Parma. Namensgebung haben sich eine Zeit lang verändert. Also der Verein hat keine große Historie im Sinne von, dass er sehr erfolgreich war. Er hat nie den Serie A-Titel gewonnen. Er hat allerdings, ich glaube, zweimal den UEFA-Pokal gewonnen. Ist dadurch auch der viert erfolgreichste italienische Verein auf internationaler Ebene hinter AC, Inter und Juventus. Also noch vor Neapel, wo wahrscheinlich die Parma-Fans relativ stolz drauf sein werden. Der ist 2004 eigentlich bankrott gewesen, beziehungsweise wurde der FC Parma damals, nee, der damals der AC Parma wurde zum FC Parma, weil dieser Verein wurde damals gesponsert von Parmalat. Parmalat ist eine Firma aus Parma wiederum, was man irgendwie glauben kann aufgrund des Namens. Die war bankrott und ein Teil der Bankrottmasse war halt dieser Verein. Und daraus hat sich dann damals der FC Parma gebildet, aus dem AC Parma, aus der Bankrottmasse. Und das Problem war in der Zeit, dass sich da so ein paar, naja, Investoren gedacht haben, aus dem Verein machen wir was richtig Großes, wie es ja zu der Zeit auf der ganzen Welt bei vielen Fußballvereinen passiert ist. Das ist nur so semi-gut gelaufen. So weit, so schlecht gelaufen, dass die 2015 wirklich bankrott waren und den Verein dicht machen mussten. Und dieser Verein im Nachhinein oder an der Stelle für einen Euro, genau, es waren keine Lire mehr, ich muss gerade überlegen, aber 2015 waren es definitiv keine Lire mehr, verkauft wurde, was ja erstmal ein bisschen höhnisch klingt, weil man denkt, okay, 1 Euro für den Verein, na toll, das hat ja keinen Wert und es war sogar noch schlimmer, wenn du diesen Euro bezahlt hast, hieß das auch direkt, dass du 200 Millionen Euro Schulden mit übernommen hast. Das hat ein Investor gemacht, der wohl damals aus dem Nichts kam, also die Parma-Fans sagen, das war dir nicht bewusst, dass dieser Mensch überhaupt daran Interesse hatte. Der kam aus dem Nichts, hat das entsprechend das Amt übernommen, hat die Schulden auch nach und nach getilgt. Und mittlerweile ist ein Verein mit Parma Calcio, der 2015 dann in der Serie D starten musste. Das ist die Italiener sagen, eigentlich zählt es, glaube ich, sogar noch offiziell zur professionellen Klasse, aber eigentlich hat nichts mehr mit professionellem Fußball zu tun. Sind dann jetzt mittlerweile wieder in der Serie A, also viermal, nee, dreimal aufgestiegen.
Krass.
Präsident ist aktuell Nevio Scala, der damals der erfolgreichste Trainer auch war. Nevio Scala ist ein Begriff im europäischen Fußball, also der war sehr viel unterwegs im europäischen Fußball, ist jetzt der Präsident, wird auch da so ein bisschen gehuldigt an der Stelle. Haben ein relativ kleines Stadion mit, ich glaube, 28.000 Zuschauer passen rein. Ich fand die damals immer geil, weil ich diese gelb-blauen Trikots einfach mega
Ja,
schön fand, mega cool
von
fand.
Champion, ne?
Ja, genau. Und ich kann mich auch noch an die Zeiten, das war halt dann aber auch vor 2004, erinnern, als dann Buffon und Thuram und so gespielt haben, waren die halt auch sehr erfolgreich, vor allen Dingen international. Deswegen habe ich die natürlich auch wahrgenommen, weil italienische Liga hat man weniger geguckt, aber international hat man es irgendwie noch mitbekommen. Und ich finde ganz spannend, weil ich habe mir auf Coppa 90, wie wir das immer wieder empfehlen wollen, dieses Portal, nochmal so eine kleine Reportage angeguckt. Die Fans sind halt echt happy damit, wie das jetzt gelaufen ist. Die haben eigentlich immer darunter gelitten, dass dieser Verein damals so schnell hochgepusht wurde von Parmalat, sagten, ging das noch, weil das halt ein lokales Unternehmen war, wo viele lokale Leute, also eigentlich alle Fans auch verankert waren, viele dort gearbeitet haben. Dann war dieses Unternehmen leider bankrott, das heißt, es ist so, als wenn VW bei Wolfsburg aussteigt. Es kommt irgendein Investor, zerstört den Verein völlig, also führt den komplett in Ruin. Und jetzt wird er nach und nach wieder aufgebaut aus einem wirklich solidem wirtschaftlichen Fundament. sehr stark von den Fans auch geprägt, die sich auch direkt damit abgefunden haben oder sehr stark auch abgefunden haben und ich glaube, das sogar ganz gut fanden, dass man diese alten Vereinsnamen, der halt mit diesen Investoren verknüpft war, auch abgelegt hat und zu Parma Calcio übergegangen ist, sich aber ansonsten Vereinslogo etc., nee, Vereinslogo wurde ein bisschen geändert, aber Stadion etc. verändert hat und nicht verändert hat, genau, dabei geblieben ist und ein Held, der wirklich auch bekannt ist im Fußball, ist Locatelli, der dort als Kapitän mittlerweile spielt, oder was heißt mittlerweile, der ist auch mitten in die Serie D damals abgestiegen, hat diesen Weg also seit 2015 wieder hochgemacht. Wenn man Bilder von ihm sieht, er ist mittlerweile, ich glaube, 38, 39. Aber wie es auch Del Piero und so bei Juventus gemacht haben in die Serie B, aber es ist wirklich 4 Ligen mit runtergegangen und 4 Ligen wieder mit hochgegangen. Und zeigt, ja klar, natürlich wird er da als Gott gehuldigt bei denen, zeigt aber nochmal, wie intensiv dieser Mensch vor allen Dingen mit dem Verein verbunden ist. Wobei ich gerade sehe, dass er, glaube ich, dieses Jahr gar nicht mehr spielt, sondern, glaube ich, vor 2 Jahren ausgestiegen ist.
Oder?
Ja, er ist dann ausgestiegen, hat aber diesen Verein wieder mit hochgebracht. Und diese Story ist auch schon ein Jahr alt gewesen, deswegen war er da auch noch drin. Ist aber trotzdem nach wie vor ein interessanter Verein, weil er halt kleines Stadion aus einer Region, die für Parma-Schinken, für Parmesan ist, glaube ich, auch aus der Region. Da könnte jetzt aber auch voll in die Hose gehen, gerade diese Information. Ich kann mich immer noch an diese Kurve erinnern, auch bei internationalen Spielen, wie die hinter Buffon und sowas stehen. Nach Buffon hat, glaube ich, noch Frey im Tor gespielt. So ein relativ verrückter Vogel, ich glaube, Franzose. Ich weiß nicht, ob du den Torwart noch kennst. Immer relativ bunte Haare, sehr blondiert, verrückte Trikots so ein bisschen angehabt. Aber ich mochte einfach immer diesen Verein aus den 90ern vor allen Dingen. Deswegen ist er mir wieder ins Gedächtnis gekommen.
Wusste ich alles nicht. Krass.
Kann man einfach, wenn man die Serie A, die eh immer wieder aktuell wieder spannender wird, kann man sich mit Sicherheit auch mit diesem Verein ein bisschen anfreunden. Diesmal kein Amateurverein oder semiprofessioneller, sondern Serie A, von daher schon ein sehr professioneller Verein wieder.
Ja, krass. Also, ich kenne den Verein natürlich, aber zum Beispiel die Story war mir gar nicht, ich wusste nicht, dass sie fast bankrott waren. Aber genau wie du auch Mitte 90er, Ende 90er auf die aufmerksam geworden, unter anderem wegen der Trikots, weil ich die mega geil fand.
Mega geil,
Weil es war so ein bisschen, hatte so ein bisschen, die NBA-Trikots waren ja immer Champions-Trikots und ich war damals so ein bisschen auf Basketball und dann hatten sie auch Champions und dann die Farbgebung und so. Hatten halt auch immer geile Spieler, stimmt schon. Ich finde, ich weiß noch, dass ich die bei FIFA 98, 99, 2000, irgendwie sowas, habe ich die auch immer genommen im Karrieremodus. Das weiß ich noch, weil ich wirklich die Trikots so geil fand einfach. Interessant, ey. Vor allem, du hast jetzt 2 Spieler genannt, aber Hernan Crespo waren zum Beispiel noch da.
Ja, genau. Übrigens habe ich gerade einen fatalen Fehler gemacht. Nicht Lucatelli, sondern Lucarelli. Ja. Der aber auch
Lucarelli.
Lucarelli, ja. Der hat aber 2018 aufgehört. Man kennt ihn aber trotzdem, also ich kannte den trotzdem noch.
Oh, hübscher Mann.
Ja, Italiener halt, ne? Na gut, nicht, dass alle Italiener hübsch wären, aber.
Hey, das ist jetzt interessant.
Ja, aber die hatten
ich habe Lucarelli und wenn du dann in der normalen Suche sehe ich ihn. Wenn ich auf Bilder klicke, sehe ich so eine Modelfrau. Also wirklich, da ist alles voll mit ihr, aber in der normalen Suche ist.
das aber ich guck mal, nie. Zum Beispiel haben da auch Adriano da gespielt. Also die hatten echt immer. Hakan Şükür.
Ferron.
Die kennen wir aus. Ferron, die hatten echt geil.
Cannavaro auch.
Stimmt. Ferron, die hatten echt ein paar Argentinier. Also die auch in der Liste sind viele Argentinier. Spannend, ja.
Sergio Conceição. Aber nicht zu vergessen Evan Nilsson, der auch beim FC ein halbes großartiges Jahr hatte.
Gianfranco Zola. Auch der dann noch als Trainer. Auch, ja. Ich glaube, war der nicht sogar bei Leeds? Nee. Doch.
Zola war bei Leeds, ja. Ja,
ne? Ja.
Bin ich mir relativ sicher, ja.
Giuseppe Rossi. Ah, ja, toll.
Ja, aber dafür, also ist ja, da müssen wir ja auch hin dann, ne, quasi. Das ist ja die Idee, dachte
ja,
ich.
Italien
ist ja auch.
Also ich meine, Italien wurde uns ja echt versaut durch Corona, dass wir in Mailand mal sind. Und dann ist Parma ja gar nicht mehr so weit.
Nee, Parma ist nicht weit. Und wenn wir einmal da sind, ist Bologna auch nicht so weit. Also.
Nee,
Los.
und unten Cagliari und so auf Sardinien, das ist ja auch quasi um die Ecke.
Das ist, da kann man einfach mal so ein Wochenende hinfahren, würde ich sagen.
Ja.
Nee, finde ich cool.
Aber wir müssen
Sowas.
jetzt leider wirklich Richtung Pokal-Viertelfinale gehen. Da bin ich ganz
Ja.
ehrlich.
Ja. Wie, wann ist Anpfiff? In
Viertel
einer halben
vor, also
Stunde.
um
Ach, um Viertel vor
18
schon.
Minuten.
Ja, dann wird das nichts mit Yoga heute bei mir. Naja, Mensch, schade. Was willst du machen? Dafür trinke ich kein Bier. Das kriegen wir schon hin.
Ja, ich
Ja.
schon, ich mache auch kein Yoga.
Das ist okay. Du warst spazieren heute. Das ist in Ordnung.
Ja.
Dann würde ich
Ich hoffe,
sagen,
das hat gefallen. Also waren wieder zwei spannende Storys, fand ich.
ja, fand ich auch. Mir ist egal, ob es gefallen hat. Mir hat es gefallen, das reicht mir. Und wenn sich keiner mit Feedback an uns wendet, dann können wir auch nichts dran ändern. Nee, tatsächlich, lasst uns wissen, ob euch, also lasst uns auch gerne wissen, wenn ihr sagt, wir wollen aber, dass ihr jede Woche kommt. Dann lassen wir uns da vielleicht was einfallen, aber tendenziell, glaube ich, haben wir für eine zweiwöchentliche Sendung dann mehr Stoff und haben auch mehr Bock, ehrlich gesagt. Das muss man auch ganz klar sagen. Da hatten wir auch nicht mehr so Lust, dann schon wieder irgendeinen Ausrutscher von Rummenigge zu diskutieren oder schon wieder darüber zu sprechen, dass beim FC echt nichts zu holen ist. Das ist dann auch irgendwann, es nutzt sich ab und es bringt keinem von uns was. Von daher, freut euch auf die nächste Folge in 2 Wochen mit neuen geilen Stories, neuem Verein, neuer
Und
History.
genau.
Und
Und
Sebastian,
mit
ich wünsche
Sicherheit
dir.
auch wieder ein bisschen Football Bloody Hells der Woche von Schalke. Macht euch keine Sorgen.
Genau, Schalke, the gift that keeps giving. In diesem Sinne, bis
Andreas, ich
nächste Woche,
wünsche
bis
dir,
übernächste Woche.
dass Gladbach ins Halbfinale kommt und mir auch und habt einen schönen Abend.
Ja, und denk dran, ain't no sunshine. When she's gone. Tschüss.
Ain't no sunshine.